D-Radio Wissen. Update.
Wir brauchen Qualitätssicherung, wir brauchen natürlich Kontrolle. Aber wenn man auf eine solch kriminelle Energie von Beschäftigten einer Sicherheitsfirma trifft, dann hilft auch die beste Kontrolle nicht mehr, dass solche Übergriffe verhindert werden können.
Einen Fehler im System sieht NRW-Innenminister Ralf Jäger nicht nach den Misshandlungsvorwürfen in 3 Flüchtlingsheimen in Nordrhein-Westfalen. Konsequenzen will er trotzdem ziehen. Und er hat sich bei den Opfern entschuldigt und lückenlose Aufklärung versprochen. Mein Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Jäger spricht von Einzeltätern, nicht von einem grundsätzlichen Problem und auch nicht von Versäumnissen der Landesregierung. Er will jetzt alle 19 Flüchtlingsheime des Landes kontrollieren lassen. Und er hat angekündigt, dass er in Flüchtlingsheimen nur noch Sicherheitsleute einsetzen will, die sich freiwillig von der Polizei und vom Verfassungsschutz überprüfen lassen. NRW zieht also Konsequenzen, aber brauchen wir insgesamt neue Gesetze, neue Regeln, klarere Standards für die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland? Darüber wird nach dem Skandal jetzt diskutiert. Der Bund muss nicht handeln, findet zumindest Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Ich bin zuversichtlich, dass das Land Nordrhein-Westfalen die bestürzenden und bedrückenden Vorfälle restlos aufklären wird. Aber öffentliche Ratschläge wechselseitig helfen uns nicht weiter.
Die grüne Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert dagegen einen nationalen Flüchtlingsgipfel. Und auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer findet, dass Bund, Länder und Kommunen wegen der steigenden Zahl von Flüchtlingen zusammenarbeiten müssen. Zuständig für die Unterbringung von Flüchtlingen sind im Moment die Bundesländer und die handhaben das Ganze sehr unterschiedlich. Marei Pelzer von Pro Asyl hatte heute Morgen im Interview hier bei D-Radio Wissen gleich mehrere Kritikpunkte. Es gibt so gut wie keine allgemeinen Standards und die Bundesländer kontrollieren zu wenig, sagt sie. Pro Asyl fordert, dass Flüchtlinge möglichst schnell in normalen Wohnungen untergebracht werden.
Die Menschen sollten ganz normal leben, das befördert auch am besten die Integration. Stattdessen werden sie in diesen Massenunterkünften untergebracht, was naturgegebenermaßen zu vielen Problemen und Konflikten führt.
Diesen Vorschlag hat auch der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Christoph Stresser im SWR gemacht. Als Beispiel nennt er Rheinland-Pfalz. Da lebten 90% der Flüchtlinge in privaten Wohnungen. Man darf eben nicht nur auf die billigste Variante setzen, sagt Marei Pelzer. Dieses Argument kommt auch von Harald Olschok, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft. Er hat seine Branche heute im Deutschlandfunk gegen generelle Vorwürfe verteidigt.
Wenn ich den Auftrag kriege und die Kalkulation keine anderen Möglichkeiten zulässt, dass ich eben sozialpädagogisch mit ausgebildete Kräfte bekomme, die im Umgang mit Menschen geschult sind, die auch eine zweite Fremdsprache beherrschen, dann kriege ich natürlich das, was ich hier letzten Endes dann leider feststelle.
In 3 Unterkünften in NRW sollen Sicherheitsleute Flüchtlinge geschlagen und misshandelt haben. Gegen 11 Verdächtige wird ermittelt. Einer von ihnen hat heute laut einem Zeitungsbericht Details zu den möglichen Misshandlungen beschrieben. Die Einzelheiten hat unser Korrespondent Stefan Müller.
Der ehemalige Wachmann berichtet von einem Problemzimmer, in das Flüchtlinge, die Schwierigkeiten machten, gesperrt wurden, bis zu 8 Stunden lang, sodass sie aus dem Fenster urinieren mussten. Die Sicherheitsleute sollen regelmäßig auch Handschellen eingesetzt haben, obwohl das verboten ist. Nach den Schilderungen des ehemaligen Wachmanns liefen sie über die Gänge, um Flüchtlinge zu erwischen, die verbotenerweise rauchten oder Alkohol tranken, um dann deren Zimmer zu stürmen. Diese Streifen seien SS-Trupps genannt worden.
Die Behörden in NRW prüfen jetzt, ob die Übergriffe auch einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben könnten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz sind die Misshandlungsvorwürfe, mögliche Konsequenzen und die Diskussion um mögliche Fehler im System heute Thema. Das kommt reichlich spät, meint Thiel Hürth bei Spiegel Online. Jetzt, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, kommt die NRW-Landesregierung auf die Idee zu kontrollieren. Besser spät als nie, mag man denken, doch es ist eine Schande, dass erst etwas passieren muss, bevor die Verantwortlichen reagieren. Bei tagesschau.de kommentiert Wegelagerer 34: Die Politik versagt seit Jahrzehnten in der Flüchtlings- und Ausländerpolitik. Alles, was teuer, schwierig oder unangenehm ist, wird privaten Anbietern übertragen mit den offensichtlich unschönen Folgen. Ich will keine Übergriffe relativieren, aber für billiges Geld bekommt man eben nur billige Arbeitnehmer und Schlechtleistung. Thomas Wohlzufrieden meint: Es ist hochbedauerlich, dass die Flüchtlinge für eine völlig verfehlte Politik den Kopf hinhalten müssen. Die Politik versucht, den Gutmenschen zu spielen und verlagert die Probleme lediglich von der einen Ecke in die andere. Mr. Enigma schreibt: Deutschland hat keine Willkommenskultur, weil die Mehrheit eben skeptisch ist. Das ist in fast allen europäischen Ländern nicht anders. Ich finde, man sollte ehrlich sein. Die Flüchtlingspolitik in Brüssel ist restriktiv. Alles andere würden die Wähler abwählen.
Was sonst noch wichtig war?
Der neue afghanische Präsident Ashraf Ghani hat einen Tag nach seiner Vereidigung sofort Fakten geschaffen. Er hat seinen Sicherheitsberater zwei lange geplante Abkommen unterschreiben lassen. Eins mit den USA und eins mit der NATO. Ende dieses Jahres läuft der Kampfeinsatz der NATO in Afghanistan aus. Die beiden Abkommen regeln, unter welchen Bedingungen internationale Berater und Ausbilder noch länger bleiben können. Der Ausbildungseinsatz ist auf 2 Jahre angelegt. 12.000 Soldaten sollen teilnehmen, die meisten davon aus den USA. Aus Deutschland kommen bis zu 800 Soldaten. Es gibt keine Hinweise auf systematischen Betrug. Zu diesem Zwischenergebnis kommt eine Prüfungskommission, die seit 2 Jahren die deutschen Transplantationszentren kontrolliert. 2 Drittel der Zentren hat die Kommission jetzt kontrolliert. Unsere Korrespondentin Rebecca Lühr mit den Einzelheiten.
Es gab zwar einzelne Verstöße gegen die Richtlinien der Bundesärztekammer in Krankenhäusern in Berlin, Hamburg und Regensburg, aber die Prüfer konnten, bis auf den Fall des Herzzentrums Berlin, keine systematischen Tricksereien feststellen. Zumindest nicht zwischen 2010 und 2012 und zumindest nicht bei Nieren-, Bauchspeicheldrüsen-, Leber- und Herztransplantationen, denn nur die wurden überprüft. Das Herzzentrum Berlin stellte im August selbst Anzeige. Die Prüfung hatte ergeben, dass dort in 14 Fällen falsche Angaben über Krankheitsbilder gemacht wurden, beziehungsweise bei der Medikamentengabe manipuliert wurde, um so Patienten auf der Warteliste nach vorne rücken zu lassen.
Eingesetzt wurde die Prüfungskommission von den Krankenkassen, der Bundesärztekammer und der Krankenhausgesellschaft. Und zwar nachdem 2012 der erste große Organspendeskandal aufgedeckt wurde. Tritt zurück, das fordern zehntausende Demonstranten von Regierungschef Leung Chun-jing in Hongkong und haben ihm jetzt ein Ultimatum gestellt. Bis morgen soll der Regierungschef sein Amt abgeben und auch die Wahlreform zurücknehmen. Ansonsten wollen sie die Proteste ausweiten. Leung selbst hat die Demokratiebewegung heute aufgerufen, die Proteste zu beenden. Er hat klargemacht, dass die Zentralregierung in China nicht nachgeben will und weiter nur begrenzte Wahlen in Hongkong erlauben wird. Das heißt, dass die Hongkonger Bürger zwar 2017 zum ersten Mal ihre Stadtspitze wählen dürfen, allerdings entscheidet die Führung in Peking, wer kandidieren darf.
Wenn die Leute unter ihre Verhältnisse bezahlt werden, dann ist das schon gerechtfertigt.
Vor Frechheit ist die schon wieder streiken. Die verdienen genug und gehen mit 55 in Rente, sollen mal andere Leute schaffen.
Die Piloten der Lufthansa streiken wieder. Seit heute Morgen um 8 und noch bis 23 Uhr heute Abend. Betroffen ist der Flughafen Frankfurt am Main. Hier wurden knapp die Hälfte der Langstreckenflüge gestrichen. Chaos auf dem Flughafen und wartende Reisende gab es nach Angaben der Lufthansa tagsüber nicht. Die Gewerkschaft Cockpit will für die Piloten vor allem erreichen, dass sie weiter mit 55 Jahren in bezahlte Frührente gehen können. Die Lufthansa will die Altersgrenze nach oben setzen.
Was noch wichtig wird.
In Straßburg berät die Parlamentarische Versammlung des Europarats morgen über die Krise in der Ukraine. Im April hatte das Gremium Sanktionen gegen Russland beschlossen. Den russischen Parlamentariern wurde unter anderem bis Jahresende das Stimmrecht entzogen. Außerdem wurden sie aus den Führungsgremien ausgeschlossen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist morgen in Washington, um mit US-Präsident Barack Obama zu sprechen. Es ist das erste Gespräch der beiden Politiker, seitdem die Nahost-Friedensgespräche unter US-Vermittlung im April gescheitert sind. Nach 7 Wochen Kampf gilt seit gut einem Monat eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas. Momentan bemühen sich beide Seiten um einen dauerhaften Waffenstillstand.
Und sonst in der Welt?
Die EU-Kommission wirft Irland vor, Apple Steuervorteile gewährt zu haben und damit unerlaubte Staatshilfen. Das geht aus einer ersten Untersuchung der EU hervor, die heute durch ein öffentliches Schreiben an die irische Regierung bekannt wurde. Experten zufolge sollen solche Arrangements mit der irischen Finanzverwaltung Apple viele Milliarden Dollar gespart haben. Die Vorwürfe will die EU-Kommission jetzt weiter untersuchen. Sollten sie sich bestätigen, droht dem US-Konzern eine milliardenschwere Steuernachzahlung. Apple und Irland haben immer bestritten, spezielle Vereinbarungen getroffen zu haben. Irland lockt seit den 60er Jahren Konzerne mit günstigen Steuersätzen. Das hat schon mehrfach Kritik ausgelöst, zumal das EU-Land 2010 mit einem internationalen Kreditpaket vor der Pleite gerettet wurde. Die EU-Kommission hatte im Juni begonnen, die Steuerpraxis großer Firmen wie Apple, Starbucks und Fiat in Europa zu untersuchen. Damit Urlauber in Zukunft sicher wieder in ihr Hotel zurückfinden, will Thailand Sicherheitsarmbänder einführen. Nach Angaben des Tourismusministers wird auf den Bändern Name und Hotel der Urlauber vermerkt. Auch über elektronische Bewegungstracker werde nachgedacht. Damit sollen betrunkene Urlauber wieder in ihr Hotel zurückfinden. In wenigen Wochen soll ein Pilotprojekt auf der Insel Koh Tao starten. Dort waren vor kurzem zwei britische Touristen ermordet worden. Die thailändische Polizei hat noch keine Spur, wer die möglichen Täter sind. Die Sicherheitsarmbänder werden laut Tourismusministerium als Reaktion darauf eingeführt. Der Tourismus macht in Thailand fast 10% des Bruttoinlandsprodukts aus. Weil es immer wieder gewaltsame Proteste zwischen den rivalisierenden politischen Parteien gibt, ist die Zahl der Touristen zuletzt schon um rund 10% gesunken. Geschenke für Schusswaffen. Die ersten Venezolaner haben gestern Pistolen, Revolver und Schrotflinten gegen Belohnungen eingetauscht. Mit dem landesweiten Programm will die Regierung in Venezuela die hohe Mordrate des Landes senken. Die Menschen können die Schusswaffen gegen Universitätsstipendien, Medikamente, Computer oder Baumaterial eintauschen. Der Innenminister des Landes war zufrieden mit dem Start der freiwilligen Tauschaktion. Er sagte, das Programm soll ein Jahr laufen. Die Behörden haben landesweit 60 Sammelstellen eingerichtet, vier davon in der Hauptstadt Caracas. Die Waffen können dort anonym abgegeben werden. Zurzeit haben rund 100.000 Venezolaner einen Waffenschein. Die Regierung vermutet aber, dass es etwa 4 Millionen illegale Waffen im Land gibt.
Wissensnachrichten.
So idyllisch hört sich ein Spaziergang durch unsere Wälder an. Allerdings wird das Gezwitscher immer weniger, und zwar in Deutschland und auf der ganzen Welt. Das sagt die Naturschutzorganisation WWF. Sie hat heute ihren Living Planet Report vorgelegt. Den hat sich Sebastian Döring aus unseren Wissensnachrichten angeschaut. Sebastian, was steht da genau drin?
Der Bericht spricht vom größten Artensterben seit der Zeit, als mit den Dinosauriern 3/4 der Tierwelt ausgestorben sind.
Das ist ja schon ein paar Millionen Jahre her.
Ja, und nimmt heute ähnliche Dimensionen an. Allein in den vergangenen 4 Jahrzehnten hat sich die Zahl der Säugetiere, Vögel und Fische halbiert. Die Lage ist viel schlimmer, als das bisher bekannt ist, sagt WWF-Generaldirektor Marco Lambertini.
We are on a total unsustainable path. We know that very clearly now. We are living beyond the planetary boundaries and we have to change the trend.
Er sagt, die Welt ist in puncto Nachhaltigkeit auf dem Holzweg. Wir leben weit über unsere Verhältnisse und das muss sich ändern.
Und wer kann das ändern?
Naja, hauptverantwortlich für den Raubbau an der Natur sind laut WWF die reichen Länder. Die Naturschutzorganisation kann das mit dem ökologischen Fußabdruck messen. Also wie viel Fläche, wie viel Ressourcen braucht ein Land, um den Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Hätte die Weltbevölkerung den ökologischen Fußabdruck der US-Amerikaner, bräuchte man 4 Planeten. Für den hochgerechneten deutschen Verbrauch wären 2,6 Planeten nötig. Weltweit sind es heute 1,5 Planeten. In 3 Jahrzehnten, das Doppelte, wenn sich nichts ändert.
Und da sind die Staaten ja momentan mit einem Klimaprotokoll für die Zeit nach 2020 dran. Auch in einem anderen Feld hinkt die Politik der Realität Jahre hinterher, und zwar ist das die Bekämpfung von Drogenkriminalität. Jetzt hat sich da eine neue Lücke in den Gesetzen aufgetan, Sebastian.
Ja, da geht es um synthetisch hergestellte Designerdrogen. Die werden verkauft als Badesalze, Lufterfrischer oder Pflanzendünger. Die heißen in der Szene Legal Highs, also legale Rauschmittel. Legal deshalb, weil die Hersteller einen Trick anwenden. Immer wenn eine Substanz im Betäubungsmittelgesetz verboten wird, verändern die Hersteller einfach die chemische Zusammensetzung leicht. Die Substanz wirkt ähnlich, ist dann aber ein anderer Stoff und nach Auffassung der Hersteller legal. Und das hat der Bundesgerichtshof jetzt bestätigt.
Und wie kamen die Richter zu diesem Urteil?
Der Besitzer eines Headshops hatte eine Kräutermischung verkauft. Das klingt ein wenig nach Tee, dem ja eine beruhigende Wirkung nachgesagt wird. Diese Kräutermischung trug aber das Etikett Legal Highs, hat also aufputschende Wirkung. Der Europäische Gerichtshof hat dem Bundesgerichtshof erklärt, dass solche Kräutermischungen keine Arzneimittel sind und damit kann der Handel damit nicht unter Berufung auf das Arzneimittelgesetz verboten werden.
Alkohol sind ja auch Drogen, ganz legal und uneingeschränkt für jeden ab 18. Da gilt ja häufig, wer alleine trinkt, ist suchtgefährdet. Forscher der Uni Pittsburgh haben jetzt herausgefunden, das ist nicht ganz richtig.
Ja, nicht nur einsame Trinker sind suchtgefährdet. Die Wissenschaftler ließen mehr als 700 Testtrinker miteinander anstoßen. Bei den Forschungsgelagen konzentrierten sich die Wissenschaftler dann auf die Mimik der Teilnehmer und stellten fest, bei Männern erhöhte der Alkoholkonsum signifikant die Wahrscheinlichkeit, auf das Lächeln eines Gruppenmitglieds zu reagieren. Suchtgefahr besteht also nicht nur, wenn man einsam ist, sondern auch zu einer bestimmten Gruppe gehören will.
Dankeschön, Sebastian Döring aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht gibt es im Nordosten, Osten und Süden noch Schauer und Gewitter. Klar bleibt es im Westen bis zur Mitte Deutschlands. Vereinzelt bildet sich dichter Nebel, dazu Temperaturen zwischen 14 und 8 Grad. Morgen scheint im Westen und in der Mitte meistens die Sonne. Ansonsten regnet es, vereinzelt auch mit Gewittern, dazu 16 bis 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.